Deutschlandfunk. Hintergrund.
Gefühlt habe ich vor 2 Jahren für den gleichen Einkauf die Hälfte bezahlt.
1. April, Teillegalisierung von Cannabis, ohne Cannabis legal erwerben zu können.
Die Leute waren angesichts der wachsenden Zahlen für die AfD beunruhigt.
Das Potsdamer Treffen von Rechtsextremen, die Inflation, die Teillegalisierung von Cannabis. Viele solcher Aufregerthemen haben Deutschland in diesem Jahr bewegt. Manche haben Debatten ausgelöst, dann ließ die Aufmerksamkeit wieder nach. Wie ging's weiter? Wo stehen wir jetzt bei diesen Themen? Der Hintergrund fasst nach und liefert ein Follow-up in 5 Folgen. Diesmal Spaltpilz Cannabis von Vivien Leue.
Ein Donnerstagabend im November. Eine Gruppe von Menschen sitzt in einem Restaurant in Krefeld an zusammengeschobenen Tischen. Ein Mann mit grauem Bart, eine Frau mit dunklem Bob und Brille, roter Kapuzenpulli neben kariertem Hemd, Lederschuhe neben Sneakern.
Das, was wir hier jetzt sehen, ist eigentlich schon so ein guter Altersschnitt. Von Bäger und Teenies und so weit ist ganz, ganz weit daneben.
Der 52-jährige Michael Zoller ist Vereinsvorsitzender des Cannabis Social Club Krefeld, einer Anbauvereinigung, die demnächst gemeinschaftlich Cannabis anbauen und unter den Mitgliedern verteilen will. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg.
Es ist ein Marathon.
2021 versprach die Ampelregierung in ihrem Koalitionsvertrag eine teilweise Legalisierung von THC-haltigem Cannabis, also dem Grundstoff zum Beispiel für Joints, Haschkekse oder auch Medizinprodukte. Eine kontroverse politische Debatte folgte, wie hier im Oktober 2023, nachdem die Ampelregierung einen ersten Gesetzesentwurf vorgelegt hatte.
Die Cannabis-Verbotspolitik ist gescheitert. Ich komme nicht umhin festzustellen, dass wir mindestens 4,4 Millionen Menschen in Deutschland haben, die regelmäßig Cannabis konsumieren und sich damit regelmäßig strafbar machen.
Carmen Wegge, SPD.
Der Kinder- und Jugendschutz verkommt zur Farce. Und es ist nachgewiesen, dass die Entwicklung des menschlichen Gehirns erst ab dem 25. Lebensjahr abgeschlossen ist. Was machen Sie? Sie wollen eine Freigabe ab 18 Jahren. Das ist doch völlig unsinnig.
Simone Borchert, CDU. Die gesellschaftliche Reaktion war ähnlich gespalten.
Wir Eltern haben schon genug Sorgen hinsichtlich des Konsums von Alkohol, Tabak, Tabletten und Lachgas von Schülerinnen und Schülern. Nun muss Cannabis nicht auch noch hinzukommen,
sagte zum Beispiel der Vorsitzende der Landeselternschaft der Gymnasien in NRW, Oliver Ziem, im Deutschlandfunk. Der Bernauer Jugendrichter Andreas Müller hielt dem entgegen:
Ich bin ja jetzt bei 30 Jahre Jugend- und Strafrichter. Jeder dritte Fall hängt mit Alkohol zusammen. Mit Cannabis habe ich in 30 Jahren nicht einen einzigen gehabt, wo infolge von Cannabisgebrauch Menschen geschlagen wurden, Familien kaputt gegangen sind. Nein, die Kaputtheit in den Familien ist entstanden durch die Kriminalisierung.
Ist die Büchse der Pandora dann nicht längst offen?
Argumentierte auch stets Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Im Februar 2024 stimmte der Bundestag letztlich für das Cannabis-Gesetz, das am 1. April dieses Jahres in Kraft trat. Seit etwas mehr als einem halben Jahr wird demnach der Besitz kleinerer Mengen des Rauschmittels nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Außerdem ist Erwachsenen der Anbau von Cannabis erlaubt, unter bestimmten Vorgaben.
Man darf hier 3 Pflanzen zeitgleich halten. Und so eine Pflanze braucht 3 bis 5 Monate, je nach Blütezeit, nach Wuchsdauer und so weiter.
Hier am Tisch haben mittlerweile viele ihre ersten eigenen Ernten eingefahren, so wie Andrea, 57 Jahre alt.
Ganz einfach. Samen in die Erde, gießen, bisschen düngen und mein Mann hat keinen Platz mehr gehabt auf dem Balkon diesen Sommer.
Aromatisierter Schatten.
Aber nicht jeder kann oder möchte Cannabis selbst anbauen. Dafür ermöglicht das Gesetz die Gründung von Anbauvereinigungen, wie dem Cannabis Social Club Krefeld. Diese Vereine dürfen nicht gewerblich, also nicht gewinnorientiert, Cannabis anbauen und an ihre Mitglieder ausgeben. Seit Juli durften sie sich gründen.
Oh, alleine diese scheiß Vereinseintragungen, auf gut Deutsch gesagt, waren ein Buch mit 7 Siegeln irgendwie.
Und viele Clubs standen damit vor ähnlichen Herausforderungen wie andere Vereine aus dem Bildungs-, Sport- oder Kulturbereich. Es braucht eine rechtskonforme Satzung. Verschiedene Ämter müssen vergeben, die Vereinsgründung beim Vereinsregister der Amtsgerichte eingetragen werden. Die Belastung dadurch bei den Amtsgerichten hält sich in Grenzen. An anderer Stelle im Justizsystem hat das Cannabis-Gesetz jedoch für Ärger gesorgt. Denn es sieht auch eine Amnestie, also den Straferlass für Menschen vor, die vor der Teillegalisierung wegen Cannabisbesitzes in kleineren Mengen strafrechtlich verfolgt wurden.
Die Illusion des Bundesgesundheitsministers, dass das so 2-3 Wochen Arbeit macht bei den Staatsanwaltschaften, dann ist das erledigt, die hat sich als komplett trügerisch erwiesen.
Sagt der nordrhein-westfälische Justizminister Benjamin Limbach. 86.000 Verfahren hätten die Staatsanwaltschaften in NRW überprüfen müssen.
Und es sind ja noch Papierakten. Ich werde diesen Anblick nicht vergessen, mit diesen Bergen von Akten, durch die sich die Kollegen, und zwar wirklich aller Dienstgruppen in den Staatsanwaltschaften gewühlt haben. Da war wirklich jeder mit beschäftigt. Dabei sind 9.000 Verfahren identifiziert worden, bei denen man in eine rechtliche Prüfung eintreten musste.
Die Justizbehörden anderer Bundesländer melden Ähnliches. Auch auf Verwaltungsebene hat das Bundesgesetz den Ländern einiges an Arbeit gebracht.
Wir mussten ja auch als Land Regelungen schaffen, wie solche Genehmigungsverfahren laufen, welche Behörde ist dafür zuständig. Ehrlich, da hat keine Behörde gerufen, ich möchte es.
Denn um Cannabis anbauen zu dürfen, braucht es nicht nur den Verein, sondern die Clubs müssen zusätzlich eine entsprechende Anbaulizenz beantragen. Der Cannabis Social Club Krefeld sammelt noch die nötigen Unterlagen für den Antrag auf eine Anbaulizenz. So braucht es die Adresse für den Anbau, den Nachweis einer Präventionsschulung, Führungszeugnisse der Vorstandsmitglieder und vieles mehr. Derweil häufen sich bei den Anbauvereinigungen die Kosten, zum Beispiel für die Miete einer Anbaufläche oder Halle.
So, Schatz, passt nicht, passt vorne und hinten nicht.
Seufzt die Schatzmeisterin des Cannabis Social Club Krefeld, Dunja, die in einer Firma als Bilanzbuchhalterin arbeitet.
Die Lizenz, also da hatte ich anfangs 2.000 kalkuliert, dass es dann jetzt aber um die 4.000 werden. Dann hatten wir eine Halle und da hätten wir eine Nutzungsänderung beantragen müssen. Der Architekt mal eben 7.000 Euro, das haben wir dann nicht gemacht. Die Elektrik hätte auch noch mal um die 7.000 gekostet.
Gut ein halbes Jahr nach der Cannabis-Teillegalisierung gibt es deshalb deutschlandweit nur sehr wenige Clubs, die Cannabis tatsächlich schon ernten und verteilen können. Legales Cannabis gibt es bisher kaum. Für den 74-jährigen Walter, der nicht privat anbauen möchte, ist das ein Dilemma.
Ich möchte nicht mehr kriminell sein, bin ich jetzt auch Gott sei Dank nicht mehr, aber war ich 56 Jahre lang.
Woher er aktuell Cannabis bezieht, möchte er nicht sagen. Die Erwartungen der Konsumenten an die Cannabis-Teillegalisierung waren hoch. Im Deutschlandfunk versprach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Ende Februar 2024.
Die Frage ist, ob ich also eine qualitativ hochwertige Alternative zum Schwarzmarkt bringe, in ausreichender Menge. Und das ist uns ja gelungen. Mit den Cannabis-Clubs und mit dem Eigenanbau steht nicht mehr strittig, dass genug Cannabis ohne Drogenhändler zur Verfügung steht. Wir haben dieses Problem gelöst.
Bisher allerdings nur theoretisch, wie das Beispiel des CSC Krefeld zeigt. Praktisch profitiert offenbar weiterhin der Schwarzmarkt. So ist Köln Schauplatz eines Verteilungskampfes unter kriminellen Drogenbanden geworden. Mehrere Explosionen in Cafés, Wohnhäusern oder Geschäften erschütterten im Sommer die Innenstadt. Menschen wurden verletzt. Der Chef der Kölner Kriminalpolizei, Michael Esser, sagte auf einer Pressekonferenz im September:
Wir stehen hier als Polizei Köln aktuell vor großen Herausforderungen durch beispiellose Fälle der Gewalt und Schwerkriminalität, die es bis dato in Köln so noch nicht gegeben hat.
Schon früh davor gewarnt, dass Drogenkriminelle von der Teillegalisierung profitieren könnten, hat der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul.
Man kann in den Niederlanden besichtigen, wie das in die Hose gegangen ist. Die Kriminalität ist nämlich höher gegangen, die Illegalität ist gestiegen. Wir haben riesen Drogenbanden und Drogenmafia in den Niederlanden. Brauche ich hier nicht,
sagte Reul im Februar in der ARD, kurz bevor das Gesetz im Bundesrat genehmigt wurde. NRW enthielt sich damals bei der Abstimmung. Die schwarz-grüne Landesregierung war sich bei dem Thema nicht einig. Was sagt die Polizei zu den Entwicklungen seit der Teillegalisierung? Sind die Befürchtungen eingetreten?
Der Schwarzmarkt blüht. Mehr denn je.
Michael Mertens ist stellvertretender Bundesvorsitzender und NRW-Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Er kritisiert, wie die Teillegalisierung nun vollzogen wurde.
Ich hätte erwartet, dass man die Infrastruktur schafft, um Cannabis legal zu erwerben, wenn man es schon legalisiert. Man muss den Termin immer nehmen, 1. April, Teillegalisierung von Cannabis, ohne Cannabis legal erwerben zu können. Das klingt ja wie ein Aprilscherz.
Ursprünglich hatte Karl Lauterbach eine zweite Säule des Teillegalisierungsgesetzes vorgesehen. Über sie sollten Modellregionen geschaffen werden, in denen Cannabis auch in lizenzierten Fachgeschäften hätte erworben werden können. Diese zweite Säule wird aber vorerst nicht umgesetzt. Es gibt europarechtliche Bedenken und nun auch keine handlungsfähige Bundesregierung mehr. Zwar sagt Kriminalhauptkommissar Michael Mertens:
Wir haben jetzt keine Massenkriminalität mehr.
So nennt man in der Polizeisprache das Aufkommen vieler kleinerer Straftaten, also zum Beispiel durch den unerlaubten Besitz von Cannabis.
Aber was viel schlimmer für uns ist, im Rahmen der organisierten Kriminalität, da tobt gerade der Machtkampf um den Markt. Weil die Menschen kaufen ohne Schuldgefühl. Wenn sie es einmal in der Hosentasche haben, dann ist es legal. Egal, wo sie es erworben haben, kann ja keiner nachweisen, wo es her ist.
Wer den illegalen Cannabishandel wirklich austrocknen will, müsse schauen, dass die Versorgung auf dem legalen Markt besser ist, preislich, aber auch organisatorisch. Die Hürde, Mitglied in einer Anbauvereinigung zu werden, um darüber irgendwann legal Haschisch zu beziehen, ist nach Experteneinschätzung insbesondere für Gelegenheitskonsumenten sehr hoch. Auch in anderen Bereichen kranke das Gesetz, meint Polizeihauptkommissar Michael Mertens.
Hier hat man nicht zu Ende gedacht, wie es weitergeht bei der Verkehrsüberwachung, welche Grenzwerte jetzt im Straßenverkehr weiter gelten und wie wir diese Grenzwerte überprüfen.
3,5 Nanogramm THC im Blut, das ist der aktuelle Grenzwert, den eine Expertenkommission im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums ermittelt hat. Der Wert liegt jetzt höher als früher.
Wir bei der Polizei können aber diesen Grenzwert gar nicht abbilden.
Es gibt zwar einen Test, der zeigt, ob jemand Cannabis konsumiert hat oder nicht. Aber im Zweifel hilft nur die Blutprobe, ein aufwendiger Prozess. Wird denn generell mehr gekifft als früher? Dazu gäbe es noch keine verlässlichen Zahlen, sagt Michael Mertens. Er ist aber überzeugt:
Wenn Cannabis legal ist, dann werden die Menschen auch sich eher trauen zu kiffen.
Und ähnlich wie beim Alkohol werde es dann auch zu mehr Fahrten unter Rauschgifteinfluss kommen. Die Gewerkschaft der Polizei kritisiert:
Wir haben eine 0,0 Promillegrenze. Bei Berufskraftfahrern, die Gefahrgut transportieren und die Personen transportieren. Und hier hat Politik sich eben nicht durchringen können, hier auch eine 0,0 THC-Grenzwert festzulegen. Hier kann man also ein bisschen kiffen und Bus fahren, auch Schulbus.
Er ärgere sich, dass das Cannabis-Gesetz vom Bund so lückenhaft beschlossen wurde und die verschiedensten Länderbehörden nun schauen müssten, wie sie damit klarkommen.
Ja, alles, was jetzt geschieht, ist irgendwie learning by doing, in den Tag hinaus neue Probleme erkennen, neue Probleme lösen müssen.
Ähnlich sieht es in den Ordnungsämtern der Städte und Kommunen aus. Sie überwachen zum Beispiel, ob wirklich auch nur dort gekifft wird, wo es das Gesetz auch erlaubt.
So machen wir das, wenn wir draußen Kirmessen haben.
Der Chef des Fachbereichs Ordnung und Sicherheit der Stadt Viersen am Niederrhein, Thomas Ricker, zeigt auf ein Verbotsschild mit dem charakteristischen Blatt einer Cannabispflanze. Neben Volksfesten darf auch nicht in Fußgängerzonen, nahe Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, auf Kinderspielplätzen oder öffentlichen Sportstätten gekifft werden. Müssten die Ordnungshüter denn viel einschreiten? Thomas Ricker schüttelt den Kopf.
Wir kriegen ja von unseren Leuten rückgemeldet, dass draußen dieser öffentliche Cannabiskonsum sehr, sehr, sehr zurückhaltend stattfindet.
Noch sei man in einer Art Zwischenphase, glaubt er. Die Konsumentinnen und Konsumenten versteckten sich zwar nicht mehr, es werde aber auch nicht an jeder Ecke gekifft.
Die Leute gehen da ordentlich mit um.
Also viel Rauch um nichts? Im Vorfeld der Cannabis-Teillegalisierung gab es große Befürchtungen, dass gerade die Jugend gefährdet sei, stärker in Abhängigkeiten zu rutschen, auch wenn das Gesetz den Cannabiskonsum erst ab 18 erlaubt. Aber auch junge Erwachsene könnten durch unkontrollierten Konsum häufiger Nebenwirkungen wie Psychosen entwickeln, so die Sorge. Verschiedene Ärzteverbände warnten, ein solches Gesetz dürfe nicht ohne flankierende Präventionskampagnen verabschiedet werden.
Wenn wir feststellen können, medizinischerseits, dass die Hirnreifung mit dem 25. Lebensjahr abgeschlossen ist und wir vielleicht davon ausgehen können, dass bis zum 21. Lebensjahr regelmäßiger Cannabiskonsum zu hirnphysiologischen Veränderungen führt, die bleibende Schäden hinterlassen im Hinblick auf kognitive Fähigkeiten etc., dann entbehrt es nicht einer gewissen Absurdität, dass in diesem Gesetz der Besitz für 18-Jährige straffrei ist.
Sagte der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt bei einer Anhörung im Bundestag im November 2023. Noch gibt es keine Statistiken oder validen Zahlen dazu, ob oder wie sehr sich der Cannabiskonsum unter jungen Menschen seit der Teillegalisierung verändert hat. Aber es gibt ja bisher auch nur wenige legale Bezugsmöglichkeiten. Die Ärzteverbände halten sich deshalb mit aktuellen Kommentierungen zurück. Auf Anfrage heißt es, man könne noch keine verlässlichen Angaben machen. Was das Cannabis-Gesetz verändert hat, ist, dass nun offener über das Thema geredet werde, sagt die Leiterin der Fachstelle für Suchtvorbeugung der Caritas Krefeld, Cordula Pohl-Gerhardt.
Das ist natürlich gut. Es sind immer noch sehr, sehr viele Stigmata da. Aber die Teillegalisierung hat eine Debatte eröffnet. Und das ist für Prävention ein erster Schritt, dass man sich einfach mal mit dem Thema auseinandersetzt, ohne sich schämen zu müssen.
In der Suchtberatungsstelle der Caritas in Krefeld fand im November eine Schulung zum Thema Cannabis statt. Denn das Cannabis-Gesetz schreibt als eine Bedingung für eine Anbaulizenz vor, dass jeder Club eine oder einen Präventionsbeauftragten braucht, der oder die eine entsprechende Schulung durchlaufen hat.
Da saßen sehr engagierte Menschen, die sich unheimlich gut eingebracht haben, die mit ganz viel Engagement ihre Anbauvereinigung betreiben und die sich auch für das Thema interessieren.
So ihr erstes Fazit, kurz nach der Veranstaltung. Die Präventionsbeauftragten der Cannabisvereinigungen sollen innerhalb ihrer Clubs aufklären und auch ein Auge darauf haben, falls jemand seinen Konsum nicht mehr im Griff hat. So etwas wäre auch beim Alkohol ganz gut, denn in der Suchtberatung sei Alkohol das weitaus größere Thema, sagt Cordula Pohl-Gerhardt. Cannabis sei unter den berauschenden Drogen immer schon auf Platz 2 gewesen. Die jahrzehntelange Verbotspolitik habe keinen Konsumrückgang bewirkt.
Ja, es wurde und wird konsumiert. Und zwar in allen Schichten, in allen Altersgruppen, nicht nur bei den Jugendlichen, auch bei den Älteren.
Klar, für Pohl-Gerhardt ist, jedes Rauschmittel ist schädlich. Wie schädlich? Das werde vor allem durch die Menge und Häufigkeit bestimmt, in der es konsumiert wird. Die Teillegalisierung von Cannabis biete nun die Möglichkeit, offener über das Thema zu sprechen. Beim Cannabis Social Club in Krefeld ist die 68-jährige Marie-Louise die neue Präventionsbeauftragte. Sie arbeitete lange in der Pflege, interessiert sich für das Thema und wurde über einen Zeitungsartikel auf den Verein aufmerksam.
Dann habe ich gedacht, ach, ist ja toll, ne? Nicht einfach nur mal was, wenn man denn mal was, ne, nehmen möchte, dass man weiß, man kriegt auch was Sauberes.
Cannabis vom Schwarzmarkt ist häufig verunreinigt. Qualitätskontrollen gibt es nicht.
Von daher denke ich mir, leiste ich einen Beitrag, dass es sauberes Cannabis gibt.
Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Der Krefelder Club braucht nun, wie etliche andere Anbauvereinigungen in Deutschland, erst einmal eine Anbaulizenz. 7 Monate nach Inkrafttreten der Cannabis-Teillegalisierung ist daher ein legaler Bezug des Rauschmittels nur eingeschränkt möglich.
Das war der Hintergrund. Follow-up: Spaltpilz Cannabis. Von Vivien Leue. Redaktion: Caroline Born. Alle 5 Folgen unserer Hintergrundserie Follow-up zu den großen Themen des Jahres 2024 können Sie jederzeit in der Deutschlandfunk-App hören.